Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Bist du bereit?
Ja.
Noch irgendwelche Vorgeplänkel?
Na. Passt.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd. Eine Woche erzählt Richard mir was, die andere Woche erzähle ich ihm was. Und wir sind bei Folge 128. Und Richard, letzte Woche, weißt du noch, worum es ging?
Ja, letzte Woche ging es um einen Leibarzt des dänischen Königs und wie er vom einfachen Armenarzt zum quasi Staatsoberhaupt wurde und dann tief gefallen ist.
Sehr gut zusammengefasst, Richard.
Danke.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den einen oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Dann würde ich sagen, können wir in die dieswöchige Geschichte starten.
Gut, starten wir in die.
Und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, Daniel, wir springen in dieser Woche schon wieder nach Nordamerika.
Mhm.
In die USA.
Ja, muss man ja dazu sagen, ne?
Schon, ja. Gibt ja auch was anderes in Nordamerika. Na, wir springen in die USA und wir springen vom Zeitpunkt her ins 19. Jahrhundert.
Mhm.
Der Protagonist dieser Geschichte ist ein Mann namens William George Crush.
Crush.
Dieser William George Crush ist Mitarbeiter eines Zugunternehmens, also einer Railroad Company namens Missouri, Kansas und Texas Railroad.
Mhm.
Und William George Crush ist eigentlich zuständig für Passagierangelegenheiten, also sein Titel ist Passenger Agent.
Mhm.
Und dieser William George Crush hat im Jahr 1895 eine großartige Marketingidee für sein Unternehmen. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, gibt es einen kleinen Exkurs. Und zwar gibt es einen kleinen Exkurs zur Eisenbahn in den USA. Mhm. Nur damit wir das Ganze auch ein bisschen verorten können.
Ja.
Wo wir uns hier nicht nur geografisch befinden, sondern auch technisch gesehen, ja, was den Fortschritt angeht. Bis in die 1870er Jahre wurden in den USA ca. 73.000 Kilometer Gleis verlegt und ab 1841 nimmt es aber rasant zu. Und zwar nimmt es rasant zu, weil die erste transkontinentale Eisenbahn gebaut wird. Von einem Ozean zum anderen. Mhm. Also die östlichen Staaten werden mit den Pazifikstaaten verbunden. Das sorgt dafür, dass zwischen 1871 und 1900 zusätzliche 270.000 Kilometer Gleis verlegt werden. Also vorher 73.000, jetzt zusätzlich 270.000. Mhm. So gepusht wird dieser Bau der transkontinentalen Eisenbahn durch einen Erlass, und zwar den Pacific Railway Act, der quasi autorisiert, dass so eine Eisenbahn gebaut wird. Ja, also, dass so eine Eisenbahnlinie gebaut wird. Und die erste dieser transkontinentalen Eisenbahnlinien wird 1869 fertiggestellt und dann bis ins Jahr 1900 kommen noch vier weitere dazu, die dann natürlich dafür sorgen, dass dadurch, dass sie das Land so verbinden, zusätzlich sorgen sie natürlich dafür, dass viel zusätzlich Gleis verlegt wird, ja, weil du jetzt plötzlich viel, viel mehr Orte miteinander verbinden kannst und dann natürlich auch viel mehr Handel treiben, viel mehr Personen transportieren etc. Die Tatsache, dass diese Züge gebaut worden sind und dass auch der Zugverkehr so zugelegt hat, sorgt dafür, dass eine ganz bestimmte Sache passiert, die zentral sein wird für diese Geschichte. Und zwar, dass diese Züge, die dann ab diesem Zeitpunkt durchs Land fahren, auch immer wieder mal verunglücken. Hm. Du erinnerst dich vielleicht an die Episode über die Zeit, wie die Zeit zu unserer Zeit wurde.
Ja.
Wo ich das nur ganz kurz angeschnitten habe, dass ein Auslöser dafür, dass auch in den USA die Zeit synchronisiert worden ist, war, dass bei einem Zugunglück so viele Menschen gestorben sind. Und zwar deshalb, weil die beiden Züge, die ineinander gekracht haben, keine synchronisierte Zeit gehabt haben. Mhm. Also in dieser Zeit gibt es eben einige dieser Zugunglücke. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert sterben beim sogenannten Chihola Train Wreck im Jahr 1864 in Pennsylvania zwischen 60 und 72 Menschen. Und das wird ausgelöst dadurch, dass zwei Lokomotiven ineinander gefahren sind. Ja? Oder dass einfach zwei Züge zusammengestoßen sind. Mhm. Wie so oft, und nicht umsonst gibt es im Englischen deshalb ja auch eine eigene Phrase, üben solche Unfälle natürlich eine große Faszination auf die Menschen aus. Also diese Ungetüme, die ineinander erfahren und dann eben natürlich auch für so viele Todesopfer sorgen. Da gibt es ja die Phrase, was wie ein Trainwreck ist. Ah. Man kann einfach nicht wegschauen.
Ja.
Und hier kommt jetzt also Crush und seine Idee ins Spiel. Die Katy Line, also diese Missouri-Kansas-Texas Railroad, muss in den 1890ern ihre Lokomotiven upgraden. Also die werden von 30 Tonnen auf 60 Tonnen Maschinen upgegradet, was dafür sorgt, dass ungefähr 50 ihrer Lokomotiven einfach obsolet werden. Mhm. Einige davon können sie verkaufen, zum Beispiel an Steinbrüche oder auch an so Baumfällerunternehmen, die sie verwenden, um Geröll oder auch Baumstämme zu transportieren. Aber es sind dann trotzdem noch einige übrig, mit denen sie nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Und William George Crush hat die großartige Idee, dass er zwei dieser Lokomotiven an einem speziellen Ort ineinander stoßen lassen will. Ja? Er will einen Lokomotivenunfall provozieren, ein Spektakel.
Okay. Ja?
Er schlägt es seinen Vorgesetzten vor und interessanterweise finden die, dass das eine gute Idee ist.
Alles klar.
Und sie sagen, lieber William George, du hast hier unser vollstes Vertrauen und du darfst diese Sache organisieren.
Aber hat er noch ein anderes Motiv außer Marketing oder also hat er auch, will er damit Sicherheit verbessern? Oder?
Marketing und natürlich auch so direkt dort Geld machen. Also seine Idee ist, dass diese Lokomotiven, diesen Lokomotivenzusammenstoß geben wird. Die Leute können sich das gratis anschauen. Allerdings verdienen sie ja Geld, indem sie eigene Züge dorthin schicken, für die man sich Tickets kaufen kann. Okay. Also für der Event an sich kostet nichts. Die Bahntickets werden für ungefähr $2 verkauft, hin und zurück. Zuerst einmal muss er einen passenden Ort finden und er fährt so durchs Land, um einen Ort zu finden, wo man relativ sicher zwei Lokomotiven ineinander fahren lassen kann. Und er findet ein kleines Tal im Norden von Waco in Texas, das praktischerweise relativ nah an den Gleisen ist, die Waco und Dallas verbinden. Weil man muss natürlich zu diesem Ort Gleise legen. Deswegen beginnen dann im September 500 Arbeiter damit, Gleise für dieses Spektakel zu legen. Sie legen insgesamt 4 Meilen Gleis und bauen dann auch dort an diesem Ort quasi fast sowas wie eine kleine Stadt auf. Also sie bauen zum Beispiel eine Tribüne für Ehrengäste, dann bauen sie 3 Tribünen für Redner, zur Unterhaltung des Publikums. Sie bauen 2 Telegrafenbüros und sie bauen eine eigene Tribüne für die Reporter und eine eigene Tribüne für die Band. Weil du brauchst ja natürlich eine Band, ja. Das Ganze muss ja entsprechend zelebriert werden.
Ja, wie heißt die Band? The Trainwrecks.
Ihr habt nicht rausgefunden, wie die Band heißt, aber Trainwrecks naheliegend. Und natürlich, die Leute müssen ja auch verpflegt werden und deswegen wird in einem Zirkuszelt, das sie sich tatsächlich von einem Zirkus ausleihen, so eine Art Restaurant gebaut. Es werden sogar 2 Brunnen gegraben und Leitungen verlegt, damit auch genug Wasser zur Verfügung steht. Da mitten im Nirgendwo. Mhm. Ja. Was auch gemacht wird, ist ein kleiner Rummelplatz, ja, wie man im Englischen sagt, Fair, ja, wo dann die üblichen Dinge zu bestaunen sind, die es halt so es gab, also so diese so Medizinstände, die angepriesen und verkauft werden, was meistens nicht echte Medizin war, sondern das, was man im Englischen Snake Oil nennt, so diese Tinkturen. Ja. Spielbuden und natürlich so Getränkebuden, wo dann so Limonade und so weiter verkauft wird. Und zu guter Letzt wird an diesem Ort dann halt auch noch eine eigene Bahnstation aufgebaut. Also mit einer eigenen Plattform, die ungefähr 650 Meter lang ist. Und diese Bahnstation kriegt dann auch einen eigenen Namen, nämlich Crush Texas. Also dieser William George Crush hat sich hiermit im Grunde seine eigene kleine Stadt für diesen Event gebaut.
Also, aber nur um das nochmal so klar zu kriegen, dem geht es nur ums Spektakel. Also der hat da auch gar keinen anderen Anspruch. Der will da nicht Sicherheitstechniken verbessern oder so, sondern das ist wirklich nur darum, da Spektakel zu machen.
Richtig.
Geil.
Laut Reportern, mit denen William George Crush spricht, erwartet er, dass an dem Tag, an dem das stattfinden soll, und zwar am 15. September 1896, 20.000 Personen auftauchen sollen. Mhm. Ja, das ist so seine Schätzung. Und am 15. September 1896 kommen in der Früh dann auch schon die ersten 3 Züge, die bis auf den letzten Platz voll sind. Selbst auf dem Dach sind noch Leute, weil dieses Ticket von $2 eigentlich relativ günstiger war für hin und zurück. Mhm. Ja. Es zeichnet sich dann relativ schnell ab, dass es weit mehr als nur 20.000 Leute werden sollen. Um 15 Uhr sind dann mittlerweile schon ungefähr 40.000 Leute auf diesem Gelände. Das Ganze ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Volksfestcharakter. Viele Leute sitzen im Gras, machen so Picknick. Andere hören sich Reden an von Politikern, die auf diesen Rednertribünen stehen, die aufgebaut worden sind. Und eigentlich warten alle nur noch auf diesen großen Crash dieser 2 Lokomotiven. Mhm. Die beiden Lokomotiven, die ausgewählt worden sind dafür, sind eigentlich 3 Lokomotiven gewesen. Also es sind 3 Lokomotiven ausgewählt worden, eine als Ersatz. Eine von diesen Lokomotiven wird grün angemalt, mit so einem roten Abschluss, also so einem Strich quasi drüber und eine andere wird rot angemalt mit einem grünen Abschluss. Und mit einer dieser Lokomotiven ist im Vorfeld auch schon Werbung gemacht worden. Also mit der Lokomotive sind sie durch die Gegend gefahren und haben die Leute auf das Spektakel aufmerksam gemacht. Und es werden dann an diesem Tag auch diese Lokomotiven nochmal penibelst überprüft, um auch sicher zu gehen, dass es keine technischen Probleme geben wird. Ja? Weil es wäre natürlich peinlich bei einem Event, der von einem Bahnunternehmen auf die Beine gestellt wird, wenn die Lokomotiven nicht funktionieren würden.
Ja.
Ja, zumindest bis zu dem Moment, in dem sie dann so aufeinander prallen, wo sie dann höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Weil du vorher Sicherheit angesprochen hast. Natürlich war William George Crush die Sicherheit auch ein ziemliches Anliegen. Und diese Lokomotiven sind dann auch vorher getestet worden. Es werden auch Geschwindigkeitstests durchgeführt, damit man ungefähr vorhersagen kann, wann bzw. an welchem Punkt diese beiden Lokomotiven dann aufeinander prallen werden. Ein mögliches Problem, das William George Crush bei dieser ganzen Geschichte sieht und warum er sich dann auch mit den Technikern seines Arbeitgebers kurz schließt, ist, so eine Lokomotive, so eine Dampflokomotive, die enthält ja einen Kessel. Ja. Also du weißt ja ungefähr, wie so eine Lokomotive funktioniert, oder? Du hast einen Kessel, der ist mit Wasser gefüllt und drunter hast du einen Ofen und da schüttest und da haust die Kohle rein und die Kohle erhitzt dieses Wasser, das drin ist und unter enormem Druck wird dann hier Dampf produziert. Und dieser Dampf, der fährt dann in die Kolben dieser Maschine und treibt im Grunde die Lokomotive an. Das heißt, du hast hier so einen riesigen Kessel, der unter wahnsinnigem Druck steht. Und natürlich, wenn so ein Kessel auch nur so einen Riss bekommt bei so einem Aufprall, dann wäre das so derselbe Effekt, wie wenn eine Bombe explodieren wird. Was natürlich bei einem Event, wo 20.000, 40.000 Leute sind, ein bisschen gefährlich wäre. Und Crush geht zu den Technikern und bespricht es mit ihnen. Und die versichern ihm, dass dieser Kessel im Aufprall standhalten wird, weil diese Kessel so designt sind, dass sie eben auch beim Aufprall bei Höchstgeschwindigkeit nicht bersten. Und Crush ist zufrieden.
Ja, sie haben das ja auch vorher sicher mal getestet. Da konnte nichts schief gehen.
Da konnte laut dieser Techniker nichts schief gehen. Um 17 Uhr ist es dann endlich soweit. Mit einer Stunde Verspätung. Die beiden Lokomotiven, die eine ist die Number 999, die andere ist die Number 1001, werden auf diese Gleise gesetzt und zuerst werden sie noch einmal an den Punkt geschoben, an dem sie dann höchstwahrscheinlich kollidieren werden, damit Fotos gemacht werden können von den vielen anwesenden Fotografen, die das natürlich dann auch in die Zeitung bringen sollen. Dann werden sie wieder zurückgezogen ans äußere Ende, von dem sie dann losfahren sollen, bevor sie ineinander krachen. Und George William Crush, der eben so ganz Showman ist, der taucht dann auf so einem großen weißen Pferd reitend auf und reitet so in die zur Mitte der Gleise vor dieses Publikum, hebt seinen Hut hoch in die Höhe, so dass jeder sehen kann, seinen weißen Hut. Und dann reißt er ihn so nach unten und das ist quasi der Startschuss für die Lokomotiven, dass die losfahren sollen. Die Menge ist natürlich begeistert, ja, drängen sich so nach vorne, um auch eine bessere Sicht auf dieses Spektakel zu kriegen. Und die beiden Lokomotiven springen quasi los auf diesen Gleisen mit den Lokomotivpfeifen aktiviert. Du kennst dieses Geräusch, das man aus den alten Filmen kennt, rasen sie aufeinander zu und erreichen beide so eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 Meilen pro Stunde, also ungefähr 72 km/h. Und nach kurzer Zeit kommt es, auf das alle gewartet haben, und diese beiden Lokomotiven prallen in einem so riesigen, grandiosen Knirschen ineinander. Und ziemlich genau auch an dem Ort, an dem es prognostiziert worden ist. Also gut ausgerechnet hier. Die Lokomotiven werden so zusammengeschoben, in die Höhe geschoben eigentlich, verkeilen sich so ineinander und beinahe zeitgleich eigentlich mit diesem Aufprall passiert was, was eigentlich nicht passieren hätte sollen.
Da, die Kessel explodieren.
Die Kessel explodieren. Und die Kessel explodieren halt wie zwei riesige Bomben. Und in dem Moment, in dem diese beiden Lokomotiven also ineinander krachen, werden dann gleichzeitig eben auch Tonnen an zerborstenem Metall durch die Gegend geschossen. Zuschauer natürlich in Panik, schockiert, rennen sie weg, versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Und angesichts der Tatsache, dass ungefähr 40.000 Leute dort waren, gelingt es wahnsinnig vielen, sich auch in Sicherheit zu bringen. Allerdings nicht allen. Zwei junge Männer und eine Frau werden von Teilen dieser explodierenden Lokomotiven erschlagen. Und sechs weitere werden relativ schwer verletzt. Zum Beispiel einer der offiziellen Fotografen verliert dabei auch ein Auge.
Sag mal, wie haben das eigentlich die Lokomotivführer gemacht? Also
die sind rausgesprungen.
Ah, okay.
Also die haben die aktiviert und dann sind sie rausgesprungen, bevor die 72 km/h erreicht haben. Es ist dann nämlich auch so, dass die anderen Zuschauer nach diesem ersten Schockmoment, die lassen sich dann eigentlich nicht wirklich beirren. Und nachdem eigene Züge die Wracks dieser beiden zerstörten Loks weggezogen haben, drängen die Zuschauer zu diesen Gleisen, um sich noch Souvenire dieser explodierten Lokomotiven zu sichern. Und kurz nachdem sie das gemacht haben, und es ist ja dann auch schon nach fünf, wird langsam dunkel, ist ja schon September, beginnen dann die Leute Crush, Texas zu verlassen. Die Buden dieser Fair werden abgebaut und als die Sonne untergeht, hört Crush, Texas quasi auf zu existieren. Man würde jetzt natürlich meinen, heutzutage würde man sich denken, okay, so eine Sache, die so schief geht, die kostet wahrscheinlich einigen Leuten den Kopf, also jetzt nicht wörtlich, aber zumindest in diesem Unternehmen, metaphorisch. Und es ist auch so, dass William George Crush noch am selben Tag gefeuert wird. Er wird am selben Tag gefeuert. Das Zugunternehmen selber allerdings, das nimmt nicht wirklich Schaden an dieser ganzen Geschichte. Für all jene, die verletzt worden sind, beziehungsweise auch die Hinterbliebenen, der Verstorbenen, die werden dann relativ schnell einfach mit barem Geld bezahlt oder mit lebenslangen Zugtickets. Und auch George Crush, der am 15. September gefeuert wird, wird eigentlich am nächsten Tag schon wieder eingestellt. Und George Crush wird dann auch, oder William George Crush, oder kurz Crush, wird dann auch bis zu seiner Pensionierung bei diesem Unternehmen arbeiten.
Aber so eine Aktion hat er sich nicht mehr ausgedacht.
So eine Sache hat er sich nicht mehr ausgedacht. Allerdings haben sich andere Zugunternehmen Beispiel genommen und haben weitere solche Sachen organisiert, die aber nicht mehr so berühmt worden sind. Wahrscheinlich in erster Linie, weil bei den Nachahmern dann auch niemand zu Schaden gekommen ist. Warum diese Kessel, von deren es geheißen hat, dass sie eigentlich nicht explodieren können, explodiert sind, kann man nicht genau sagen. Es ist theoretisiert worden, dass ja, wenn also diese kombinierte Geschwindigkeit dieser beiden Lokomotiven, also jeweils 45 Meilen pro Stunde, wenn die aufeinandertreffen, dann haben sie zusammen ja eigentlich eine kombinierte Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde. Also es wäre so, wie wenn man mit 90 Meilen pro Stunde gegen eine Wand fahren würde. Allerdings widerspricht es den Gesetzen der Physik. Habe ich gelesen. Ja. Und ich wollte sicher gehen, dass es auch stimmt. Und habe dann selber noch recherchiert.
Ja.
Und da ich angewiesen bin auf Fachkräfte oder Fachwissen, was das angeht, habe ich mich umgeschaut auf physikerboard.de. Und interessanterweise hat da jemand eine Frage gestellt, die genau dieses Problem beschreibt, dass sie sich in der Arbeit unterhalten haben drüber, ob jetzt, wenn zwei Autos, die beide 50 km/h fahren, wenn die aufeinanderprallen, ob sie dann aufeinanderprallen, wie wenn ein Auto mit 100 km/h gegen eine Wand fahren würde. Und einer, der dann dort antwortet, beschreibt es, warum das nicht stimmt. Ich lese das jetzt einfach vor, ja. Das ist am einfachsten.
Also die Meinung von irgendeinem aus dem Internet.
Ja, aber es sind Formeln dabei. Es sind Formeln dabei, die ich nicht vorlesen kann, weil ich nicht weiß, wie ich es aussprechen kann. Ja. Aber es klingt alles sehr plausibel. Alles ich bin mir relativ sicher, dass es stimmt. Okay. Aber wir haben ja zum Glück ja auch gebildetes Publikum. Also falls es nicht stimmt, werden wir es nach Veröffentlichung dieser Episode sofort hören.
Ja.
Also, er schreibt, am leichtesten kannst du es dir vor Augen führen, wenn du das Ganze energetisch betrachtest. Beide Autos haben zu Beginn eine kinetische Energie. Das Ergebnis nach dem Aufprall sind zwei stehende Schrottautos. Die kinetische Energie ist also in Verformungsenergie übergegangen und Wärme, die wir jetzt aber mal vernachlässigen. Du kannst dir die ganze Verformungsenergie ausrechnen, wenn du die kinetische Energien der beiden Autos zusammenzählst. Gleiche Geschwindigkeiten, V ist gleich 50 km/h, gleiche Massen der Autos vorausgesetzt. Dann kommt der Punkt mit den Formeln, die ich jetzt nicht vorlesen kann. Aber Fazit ist, ein Aufprall mit 100 km/h eines Autos auf eine Betonwand setzt also doppelt so viel Verformungsenergie frei wie der frontale Zusammenstoß zweier Autos mit jeweils 50 km/h. Der Grund ist, weil die Geschwindigkeit quadratisch in die Energie mit eingeht. Klingt schlüssig, oder? Also für einen Laien wie mich würde ich sagen, ja.
Gekauft, ja.
Ja, interessant auch, es ist nicht klar, ob er im Publikum war damals, aber der Komponist Scott Joplin hat ein Stück geschrieben, das wenige Wochen nach diesem Event rausgekommen ist. Es hat den naheliegenden Namen The Great Crush Collision. Mhm. Und ja, ist somit also auch in die Musikgeschichte eingegangen. Und das ist eigentlich die relativ schnell erzählte, aber trotzdem recht kurios und spannende Geschichte des sogenannten Crash at Crush.
Ja, spannend, Richard. Sag mal, gibt es diese Bahnstation noch oder ist die mittlerweile abgebaut und keine
Nein, ich glaube, das ist abgebaut. Und also ich habe dann auch versucht herauszufinden, ob es Crush in Texas noch gibt, aber auf keiner der von mir verwendeten Karten, und ich habe genau eine verwendet, nämlich Google Maps, gibt es ein Crush.
Und hast du versucht, über eBay so ein Stück dieser dieses Zusammenpreis oder dieser einer der beiden Züge zu bekommen?
Nein. Ich bezweifle, dass es sowas noch gibt, und selbst wenn jemand sowas dort verkaufen würde, würde ich ihm nicht glauben, dass es von Crush ist. Ja. Das ist meine natürliche Skepsis hier.
Ach, da glaubst du natürlich dann nicht mehr, wenn jemand ein Eisenstück verkauft und sagt, das ist vom Eisenbahnunfall von Crush.
Ja. Das ist, kann niemand nachprüfen. Die Geschichte mit den Autos, die aufeinander prallen, das kann schnell überprüft werden von jemandem, der es weiß.
Verstehe. Ja. Die Formeln haben dich überzeugt.
Richtig.
Ja, spannend. Also, was mich echt fertig macht an der Geschichte ist, dass der, weil es gibt ja in der Sicherheitstechnik so Crashtests.
Ja.
Und ich habe von Anfang an jetzt gedacht, okay, der versucht damit irgendwie die Sicherheit zu verbessern, indem er einfach so einen Crashtest macht und irgendwas misst oder so.
Na.
Aber dass der wirklich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet hat.
Na, überhaupt nichts. Einfach nur, ich meine, es ist wie, wenn heutzutage Leute zu so Crashtest-Derbys gehen. Oder heißt es Crashtest oder Crash-Derby oder Crash? Wie heißt es?
Keine Ahnung.
Wo du Autos in so einer Manege hast, die ineinander fahren.
Ja, aber da ist zumindest noch ein sportlicher Aspekt dahinter.
Bis sie nicht mehr fahren können. Ja, der sportliche Aspekt ist halt, dass man schnell die Autos des anderen zerstören muss.
Ja, aber
also das ist die gleiche Faszination. Ja.
Aber in dem Fall ist auch so heftig, weil dieses Ereignis, wie lange dauert denn das? Also dieser Zusammenprall dauert wie viele Sekunden?
Ja, eh nicht lang. Aber ich meine, wie oft kriegst du sowas zu sehen,
ja,
ist die Frage. Ich meine, du musst dir vorstellen, die Möglichkeiten, unterhalten zu werden, im 19. Jahrhundert waren andere als heutzutage.
Ah, klar.
Also so viel Abwechslung, ja, von deinem dräben Leben hast du höchstwahrscheinlich nicht gehabt. Und wenn du dann gehört hast, für $2 kann ich mich in den Zug setzen, fahr wohin, kann irgendwie so den ganzen Tag herumsitzen, picknicken, trinken, und mir dann anschauen, wie zwei riesige Lokomotiven miteinander fahren, dann übt es wahrscheinlich eine gewisse Faszination auf dich aus.
Und sag mal, warte mal, das war 1896, gell?
Ja.
Filmaufnahmen gibt es keine davon.
Na, aber es gibt Fotos.
Ah, ja.
Werde ich schauen, dass ich welche in die Shownotes packe. Mhm. Zumindest Links dazu.
Was mir noch einfällt, es gibt nämlich eine Zeitsprungfolge, die ich schon länger mal geplant hätte, aber die ich nie die ich jetzt noch nie gemacht habe. Aber die Geschichte des TÜV kennst du vielleicht. Der TÜV ist nämlich entstanden aus dem Dampfkesselüberwachungsverein.
Warte mal, das hat mir jemand als Hinweis geschickt.
Ach so. Sorry.
Das hat mir, glaube ich, mal jemand als Hinweis geschickt.
Ach so.
Dir auch, oder was?
Nee, ich habe die so schon länger auf dem Zettel.
Verstehe.
weil es eben früher oft das Problem gab, dass Risse dazu geführt haben, dass die Dampfkessel explodiert sind. Und deshalb gab es eben dann diese Pflicht, die überprüfen zu lassen. Und dafür gab es dann den Verein, der dann später zum TÜV wurde.
Ich meine, früher oder später werden wir wahrscheinlich gleichzeitig gerade irgendwie die gleiche Geschichte vorbereitet haben.
Das kann gut sein. Aber das wäre dann auch lustig.
Ja, dann können wir sie gemeinsam machen.
Ja. Ja, spannende Geschichte, auch ein Stück weit tragisch, aber auch faszinierend. Also
faszinierend, ja, weil es halt so, es beschreibt auch so ein bisschen die Menschen.
Ja, ja, auf die Idee zu kommen, einfach mal zu sagen, ich packe irgendwie 20.000 Leute und die sollen sich anschauen, wie zwei Züge aufeinander fahren. Das ist schon echt schräg.
Man muss natürlich auch dazu sagen, die so diese Eisenbahnunternehmen zu dieser Zeit haben eigentlich einen recht schlechten Ruf gehabt. Mhm. Die sind so symbolhaft gestanden für dieses Big Business. Ja. Und wenn du dir auch so anschaust, die Entwicklung der Eisenbahnen und was es gebraucht hat, dass du diese Gleise auch überall verlegen kannst. Ja. Die haben sich am laufenden Band Feinde gemacht. Das heißt, eigentlich haben sie keinen wahnsinnig guten Ruf gehabt und wahrscheinlich haben viele das einfach so ein bisschen als eine Genugtuung gesehen, wenn sie irgendwo hinkommen können und zuschauen, wie zwei Lokomotiven zerstört werden. Ist eine Interpretation, die ich gelesen habe, dass das so ein bisschen diese Volksseele erfreuen soll, aber ja, ich weiß nicht, das ist eine Interpretation.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Geschichte und wir machen...
Ja, ich muss natürlich noch dazu sagen, dass es war ja ein Hinweis eines Hörers.
Ja.
Und zwar von Gafu.
Gafu?
Ja, so ist das Mail unterschrieben worden.
Ah.
Danke.
Spannende Geschichte. Dann würde ich sagen, Richard, belassen wir es dabei und machen den Feedback-Hinweis-Blog.
Feedback-Hinweis-Blog. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, macht es entweder über die E-Mail-Adresse feedback@zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, wo man unter den Episoden auch kommentieren kann. Das ist zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch twitter.com/zeitsprung.fm. Persönlich ich jetzt Stormgrass oder Daniel@Mestzner. Und auf Facebook auch facebook.com/zeitsprung.fm.
Ja, und vielen, vielen Dank an alle, die das bislang schon gemacht haben. Wir freuen uns immer, wenn wir da was Neues lesen.
Es stimmt. Also hier schaue ich mal wieder mal rein und freue mich.
Ja, und es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Informationen, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf unserer Webseite gesammelt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst, um dieses Format zu unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jochen, Simon, Henning, Peter, Stefan und Hanna. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen Dank.
Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Jemand hat uns auch Phonic-Stunden geschenkt. Allerdings anonym, aber auch an dich, anonymen Spender, anonyme Spenderin, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Gut, dann hätten wir den Blog auch. Dann würde ich sagen, geben wir einfach einem das letzte Wort, das immer hat.
Bruno Crush Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Und wenn du dich jetzt fragst, wie viel sind 45.000 Meilen, dann muss ich es jetzt schnell nachschauen, weil ich habe es vergessen zu konvertieren.
Du kannst mir auch einen anderen Vergleich nennen. Also wie viel ist das in
Fußballfeldern? Wie 5.000 Fußballfelder.